Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Jetzt auf oe24.tv. Lena Schilling gegen Gerald Gross. Klimakrise oder Klimaideologie. Industrie stärken oder schärfere Umweltauflagen. Verbrenner aus, Zukunft oder Irrweg. Lena Schilling gegen Gerald Gross. Ein Duell, zwei Welten und klare Positionen. Jetzt auf oe24.tv.
Ja, und genau diese klaren Positionen wollen wir jetzt herausfinden. Einen schönen guten Abend aus dem OE24-TV-Studio. Ich freue mich, die heutigen Gäste für unser Duell begrüßen zu dürfen. Es wird sommerlich heiß werden, vor allen Dingen aufgrund des Themas. Dazu gleich mehr. Schön, dass Sie hier sind. Lena Schilling, frisch aus dem EU-Parlament von den Grünen. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ebenfalls gerne gesehen hier bei uns Gerald Gross, unser Diskutant auf OE24 und natürlich Bestseller-Autor. Sie schreiben schon wieder das nächste Buch. Wir werden sicherlich auch darüber ein bisschen sprechen können in der Sendung. Es ist heiß, aber es ist ja auch Sommer und genau da scheiden sich schon die Geister. Ist es der Klimawandel, der uns die nächste Hitzewelle, die bereits nächste Woche kommen soll, beschert? Oder ist das eigentlich alles ganz normal, nur wir sind es einfach nicht mehr? Genau darüber wollen wir jetzt in einer ersten Runde diskutieren. Frage ich vielleicht bei Ihnen nach, Frau Schilling, wie schaut es aus? Sind wir alle schon mittlerweile ein bisschen in diesem Klimawahn drinnen, dass wir nur noch das Empfinden haben, es ist der Klimawandel, wenn es ein bisschen heißer ist? Oder ist es für Sie schon faktenbelegt, dass es den gibt?
Es ist nicht nur für mich faktenbelegt, sondern es ist die große Gemeinschaft der Wissenschaft, die das gesagt hat. Aber es ist eigentlich wurscht, ob die Wissenschaft sagt oder nicht. Der Fakt ist, es hat im Sommer durchschnittlich sehr viel mehr Grad. Es gibt mehr Nächte, die heiß sind. Und wenn es nur warm werden wird und das mit uns nichts zu tun wird, wäre es mir auch egal. Mein Problem ist, dass es ganz, ganz viele Menschen in ganz Europa, aber eben auch in Österreich und in Wien sehr hart trifft. Da geht es um tausende Menschen, die in den letzten Wochen, in diesen letzten Hitzewellen gestorben sind, aber vor allem auch ganz viele, und das ist ja auch die Lebensrealität, die wir alle spüren können. Wenn es kaum mehr möglich ist, auf die Straße zu gehen, wenn Kinder dann da noch immer in der Schule sitzen mussten und wir alle wissen, bei 40 Grad lernen wird nicht funktionieren, aber eben auch die Frage, wie geht man eigentlich damit um, wenn sich das Wetter so extrem verändert und jedes Jahr wärmer wird. Und ich glaube da, und das gibt zwei verschiedene Ansatzpunkte, man kann sagen, wir beschäftigen uns nicht mit der Klimakrise, wir machen die Augen zu, wir reden nicht drüber und wenn Menschen sterben, ist uns das egal. Oder wir setzen uns hin und sagen, okay, wir erkennen an, dass es die gibt und handeln danach. Das bedeutet zum Beispiel, die Emissionen konsequent zu senken, aber auch über Klimawandelanpassung zu reden, also Hitzeschutzpläne, Bäume pflanzen, all diese Dinge, die Sie jetzt von mir erwarten, die ich Ihnen sagen werde. Aber am Ende des Tages geht es darum, ob wir in Zukunft gut leben können oder nicht. Und das halte ich für eine politische Aufgabe.
Also, was ich nicht verstehe, die Grünen verbreiten seit 20 Jahren sehr viel heiße Luft. Die Emissionen sind in Europa gesenkt worden. Wir haben die strengsten Klimagesetze in Europa. Da werden Sie mir zustimmen. Wir haben in Österreich CO2-Abgaben eingeführt. Wir haben in Österreich Klimaabgaben eingeführt. Wir haben die Menschen besteuert. Wir haben ihnen Angst und Panik eingejagt und trotzdem wird der Sommer heißer. Ist Frau Holle gehört nicht zu jenen, die unbedingt auf Sie hören. Vielleicht ist alles das, was Sie offenbar unter Klimapolitik verstehen, nicht effizient genug, um das Klima aufzuhalten.
Aber Sie haben doch gerade gesagt, die Emissionen sind gesenkt
worden. Vielleicht gebe ich Ihnen die Antwort darauf.
Bitte.
Bevor Sie noch auf der Welt waren, hat es auch ein anderes Klima gegeben. Und bevor ich auf der Welt war, hat es ein anderes Klima gegeben. Und seitdem die Menschheit auf der Welt ist, seitdem die Welt Welt ist, gibt es Klimawechsel und Klimawandel. Das, was ich nicht verstehe, ist, warum solche Menschen wie Sie oder politische Gruppierungen wie die Alarmsirenen da sitzen und sagen, der arme Klimawandel, wir brauchen mehr Geld für Klimawandel, wir brauchen mehr Geld, die ganze Zeit Angst und Panik einjagen, anstatt dass sie ihr Hirnschmalz dafür einsetzen, dass die Menschen sich anpassen über all die Generationen, die vor uns liegen, über die hunderten Generationen von Menschen, die vor uns liegen, haben es die Menschen immer geschafft, unterschiedliche Klimaperioden als Chance teilweise zu nehmen und zu sagen, okay, wir passen uns an in der Landwirtschaft, in der Infrastruktur, in unserer Bauweise. Und jetzt haben wir es mit einer kollektiven Angstneurose aller Woody Allen zu tun. Gut, die Klimawandel, wir werden alle verbrennen. Und dann kommen sie ja noch daher und sagen, es sterben Menschen am Klimawandel. Oder es würden Menschen sterben, weil es zu heiß ist. Und dann kommen als nächster noch die Zahlen, ja, hunderttausende Menschen sind in Europa schon gestorben, weil es heiß ist. Die sind nicht gestorben, weil es heiß ist. Die sind gestorben, weil sie wahrscheinlich vorerkrankt waren, weil sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt haben, weil sie vielleicht im Sommer zu wenig getrunken haben, weil sie vielleicht im Sommer zu wenig gegessen haben, weil sie vielleicht ausgetrocknet sind. Das passiert beispielsweise älteren Menschen. Die sterben nicht an der Hitze. Die sterben an einer Lebensweise, die sich an die Hitze nicht anpasst. Weil solche Leute wie Sie seit 20 Jahren sagen und auch den Eindruck erwecken, wir könnten das Klima ändern. Wir könnten tatsächlich, wir, die Weltenherrscher, Pinky und Brain, erinnert mich so ein bisschen an die Greta Thunberg, diese Argumentation, wir hätten die Macht, das Klima zu ändern. Und ich sage Ihnen, wir haben die Macht nicht.
Seit der industriellen Revolution, und das sehen wir, wird es wärmer. Und ich würde Ihnen sehr empfehlen, das können wir gerne machen, sich mal mit Klimawissenschaft auseinanderzusetzen, weil dann wird sehr schnell deutlich, dass sich das sehr stark verändert seit der industriellen Revolution, wo die Emissionen stark angestiegen sind. Das, was wir machen können, und das haben Sie richtigerweise angesprochen, ist, die Emissionen zu senken mit gezielten Maßnahmen. Das Problem an der ganzen Krise ist, die ist langfristig. Deswegen muss man auch langfristig was dagegen tun. Ich gebe Ihnen ganz recht, dass wir über die Anpassung reden müssen, ganz genauso, und auch dafür wird es Geld brauchen. Mein Problem an dieser ganzen Situation ist nur, Sie sitzen da und sagen, es ist Sommer und das ist normal und viele, viele Menschen leiden. Ich finde das maximal hochgradig unempathisch. Und damit habe ich auch ein Problem, weil ich einer anderen Generation angehöre als Sie. Wenn ich mir jetzt überlege, ein Kind zu kriegen oder Kinder zu kriegen, dann weiß ich, dass die in einer anderen Welt aufwachsen werden, weil, ja, die Klimakrise erstens existiert und zweitens voranschreitet. Und Sie sagen Anpassung. Und ich wünsche mir, dass wir auch Anpassung machen. Dazu kommt bald auch eine Initiative im Europäischen Parlament. Aber das, was wir nicht verstehen, ist, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird uns das viel kosten. Wir haben die Naturkatastrophen gesehen, wir haben Überschwemmungen gesehen, wir haben Dürren gesehen. Das bedeutet, und wissen Sie, Herr Groß, das ist, was ich schade finde in der Debatte, Sie sind schlau. Ich muss Ihnen das überhaupt nicht erklären und ich muss das niemandem erklären, weil alle Menschen das jeden Tag spüren. Wenn Ernten ausfallen, weil Dürre ist, weil Hochwasser sind, die Schienen wegschwemmen, das kostet wahnsinnig viel Geld. Und das ist jetzt die Frage, warum sagen wir das hier in Europa? Wir haben Klimagesetze. Erstens werden die gerade zurückgedreht und aufgeweicht. Zweitens ist Europa der Kontinent, der sich am meisten erhitzen wird, wegen der geografischen Lage. Und wissen Sie, wir können jetzt darüber diskutieren. Sie sind offensichtlich niemand, der an die Klimakrise glaubt. Ich versuche hier das zu vertreten, was der breite wissenschaftliche Konsens ist. Aber das ist mir im Grunde egal. Wir können da unterschiedlicher Meinung sein, auch wenn das keine Meinungsfrage ist. Die Frage ist, ich sitze jetzt im EU-Parlament und merke, da ist was zu tun. Und dieser politische Handlungsauftrag, dem sollen wir und müssen wir nachkommen. Und mir geht es im Grunde eigentlich nur darin, und das ist der Bare Minimum, auf das wir uns vielleicht einigen können, dass unsere Kinder und die nächsten Generationen sauberes Wasser haben und genug davon. Es ist in ganz vielen Städten, in ganz vielen Orten gerade Wasserknappheit, wo wir mit Wasser sparen müssen, schon jetzt.
In München.
In München zum Beispiel.
Ja, weißt du, dort gibt es einen grünen Oberbürgermeister und seitdem herrscht dort Wasserknappheit.
Das ist doch jetzt ein
Wiedersehen. Er macht in München gerade allen Angst. Der Tegernsee ist zum Bersten voll. Der Chiemsee ist zum Bersten voll. Die Wasserquellen in Bayern sprudeln wie eh und je. Aber der grüne Oberbürgermeister erklärt, seitdem er grüner Oberbürgermeister ist, dass München gerade austrocknet. München sitzt auf den weltweit größten Vorkommen von Bier. Aber der grüne Oberbürgermeister erklärt, wir vertrocknen. Die
vielleicht
Menschen dürfen sich die Hände nicht mehr waschen.
Vielleicht wollen Sie die Initiative Bier for Future.
Sie dürfen die Blumen nicht mehr zuschauen. Genau,
nein, gehen wir gerne auf ein Bier nach München, das
Frau
ist völlig
Schilling,
okay.
Moment, Frau Schilling, Moment. Genau um das geht es mir. Nein, es geht mir um diese Panikmache. Sie sitzen da wie von der Moonsekte. Weltuntergang, Weltuntergang.
Gesagt,
bringen wir uns alle
tun.
Um. Und wenn ich Ihnen gegenüber sitze und sage, gute Frau, gute junge Frau, bringen Sie sich nicht um, investieren Sie in Ihre Zukunft, glauben Sie an die Zukunft.
Das tue ich.
Jede Generation von Menschen hat sich angepasst. Verfallen Sie da in Angst und Panik. Aber warum verfallen Sie in Angst
aber
und Panik?
Gar nicht ängstlich,
weil Sie
nur am
Klima gar nicht liegt, sondern
nicht
weil
ängstlich.
Sie glauben, dass Sie mit Ihrer Klimawandelhysterie billige parteipolitische Punkte machen und dann in Deutschland oder in Österreich in der Regierung sitzen und es auch nicht schaffen, das Klima in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen.
Mich hat das mit dem Klima lange interessiert, bevor ich bei irgendeiner politischen Partei war. Ich bin politisch aktiv geworden, weil das mit der Klimakrise eine internationale Frage ist. Und wenn wir über Wasserknappheit reden, also die Korrelation zwischen grünen Bürgermeistern und Wasserknappheit, die gibt es so nicht, aber ich finde das eine spannende These. Wir könnten nach Frankreich schauen. Wir können schauen, wie die letzten Jahre zum Beispiel Atomkraftwerke haben runtergefahren werden müssen, weil das Kühlwasser gefehlt hat. Was bedeutet, dass die Infrastruktur eingeht? Was bedeutet, dass die Energie runtergeht, die wir brauchen? Wir können uns das ganz faktenbasiert anschauen. Aber das, was mein Problem ist, ist ja die Verantwortungslosigkeit. Ich bin überhaupt nicht panisch. Ich habe auch keine Angst. Ich sitze hier, weil ich daran glaube, dass wir diese Welt noch drehen können. Meine Mama hat immer gesagt, aufgeben tut man einen Brief. Und so ist das mit der Klimakrise auch. Aufgeben wird sich sowieso nicht ausgehen. Aber deswegen brauche ich überhaupt keine Angst haben oder Panik. Ich bitte Sie und alle politischen Parteien, Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet Hitzepläne, Anpassung, Klimawandel.
Rehaugenappelle funktionieren bei mir.
Aber Herr Gross, nehmen wir mal
blitzblaue Rehaugen. Es funktionieren bei mir nicht. Aber erster Punkt. Zweiter Punkt. Nein, es geht mir um was anderes.
Bitte.
Es geht mir darum, Frau Schilling, um Ihnen einiges zu erklären, was gerade sich hier ändert in dem Klima.
Bitte, ich liebe,
wir haben,
wenn wir Männer
was Wärmeperioden, wir haben... Frau Schilling.
Mansplaining. Gerald, bitte.
Ich höre Ihnen zu, Herr
Gross, alte, weiße Männer. Ja, und
das haben Sie jetzt gesagt.
Arme, junge Weiblein. Ja, ich weiß, die Geschichte können Sie mit jemand anders aufführen, aber nicht mit mir. So, erster Punkt. Frau Schilling, schauen Sie, es gibt Kälteperioden, es gibt Wärmeperioden. Das ist wissenschaftlich bestätigt.
Bestreitet doch niemand.
Genau, so. Wir haben Meeresspiegelanstiege, wir haben Meeresspiegelabstiege. Das ist wissenschaftlich bestätigt, sogar archäologisch.
Ja, ja.
Wir haben auf 2000 Meter vor hunderten Jahren Weinanbauflächen gehabt. Heute liegen sie bei 500 Jahren und möglicherweise liegen sie in Zukunft bei 1000 Meter Seehöhe.
Jetzt kommt gleich Grönland.
Nein, es geht nicht um Grönland, es geht zum Beispiel bei mir um die Weinebene im Bezirk der Schlanzberg. Die liegt mittlerweile auf 1600 oder 1700 Meter. Heißt aber Weinebene, weil dort einmal Wein gekeltert worden ist. Aber um das geht es heute undenkbar, dass man dort Wein keltert. Ich sag's nur. Aber dafür wachsen bei mir im Garten mittlerweile schon zwei wunderbare Feigenbäume und ich habe mir heute den Wamst in der Früh vorgeschlagen, bevor ich zu Ihnen gefahren bin, und habe Feigen gegessen, frische.
Aber das freut mich
vor 20 Jahren, die hätten vor 20 Jahren nicht...
Aber
werden sie nicht gewachsen.
Das heißt,
wir haben eine Wärmeperiode. Und ja, natürlich ist das eine logische Folge auch der Menschheit. Ja, es gibt den Klimawandel, der aufgrund des Menschen oder der aufgrund der Anzahl von Menschen begründbar ist. Im Jahre 1800, also 1800, hatten wir 1 Milliarde Menschen auf der Welt. Die mussten gefüttert werden. Die haben einen Schaßlosen.
Ich habe in Geschichte.
Die sind nicht einmal Auto gefahren.
Ich habe in Geschichte.
Die haben Judel alles drum und dran. 1927 hatten wir 2 Milliarden. Und seit 100 Jahren ist die Weltbevölkerung von zu ernährenden, berufstätigen, schlafenden, furzenden, heiße Luft verbreitenden Menschen von 2 Milliarden auf 9 Milliarden angestiegen. Und das vermisse ich bei dieser Debatte. Wenn du also quasi den Anstieg der Erdbevölkerung von 2 Milliarden auf 9 Milliarden nicht siehst und dann im Rückkehrschluss hergehst, zu glauben, dass dieses Problem, dieses massiven Anstiegs von Lebewesen auf der Welt, nämlich von Lebewesen, die in Wahrheit so leben, dass sie...
Aber Herr Gross, da müssen wir auch einmal einen Punkt machen, weil es geht ja nicht nur um die Lebewesen, nicht um die Anzahl der Lebewesen, es geht um die Industrie, es geht um die Motoren, es
Frau,
geht um die Autos, es geht um den
Frau
Verkehr,
Fröhlich,
Flugbewegungen.
Dann haben wir in
aber
Europa 7% CO2-Ausstoß und der Rest dabei 93%.
Aber Herr Gross,
und die Frau Schilling steht für die Verbotspolitik in Europa und zerstört unsere europäische Industrie, unsere europäischen Automobilwerke, beschließt im Europäischen Parlament den Green Deal, bricht unsere Klein- und Mittelbetriebsstruktur das Rückgrad, sackelt alle mit
CO2-Abkommen
7% CO2-Ausstoß und in der Zwischenzeit, wo wir diskutieren, verbessert gerade China die ganze Welt oder Südamerika oder Afrika. Und dann frage ich mich schon, in was für einem Land
die Punkte nacheinander durchgehen. Das Erste, das super ist, ist, der Herr Gross hat gerade die menschengemachte Klimakrise anerkannt. Das ist ein erster, großer, wichtiger Schritt.
Klimawandel nicht die Krise. Sie sind krisenhörig. Sie sind Moonsektor.
Menschengemachter Klimawandel, darauf kann man uns das ist schon mal menschengemachter Klimawandel. Es ist ein erster kleiner Sieg dafür, dass wir darauf uns geeinigt haben. Das Zweite ist, und das ist mir schon wichtig. Wenn man sich anschaut, wer wie viel Emissionen anstoßt, und ich komme gleich auf die internationale Ebene, weil da haben Sie völlig recht. Und da gibt es auch eine Verantwortung in unserer Handelspolitik. Das, den machen wir gleich, weil ich stimme Ihnen zu. Europa allein wird es nicht richten, Österreich allein wird es nicht richten. Da haben Sie völlig recht. Der erste Punkt ist aber, zum Beispiel, wenn jemand mit einer Rakete zum Spaß ins All fliegt, und das machen so manche Milliardäre immer mal wieder, die verbrauchen so viel CO2 wie die ärmste Milliarde der Weltbevölkerung mit solchem Spaß. Da geht es nicht nur um, wie viele Menschen leben auf der Welt, sondern welchen Lebensstil haben wir die. Finden wir es gut und richtig, dass so viel Wasser, so viel Energie, so viel Ressourcen für künstliche Intelligenz eingesetzt wird? Müssen wir um die Welt chatten? Ich glaube zum Beispiel, Privatjets braucht es nicht. Ich glaube, dass wir sehr klar sagen müssen, dass die Reichsten diejenigen sind, die am meisten Emissionen ausstoßen. Jetzt sind wir so bei der dementsprechend Wahl. Ist es eine Verteilung. Jetzt sind wir bei der Wahl. Aber ich möchte gerne
also zu einem dritten Punkt kommen. Im Hintergrund der Klimawandelhysterie und der Klimawandelangst ist in Wahrheit das alte Lied der Jakobiner. Schlachtet die Reichen, schlachtet die Privatjets.
Niemand hat gesagt schlachten.
Sie kommunizieren da mit dem Handy, sagen Sie es in die Höhe, rosa Handy, Sie kommunizieren ja, mit hallo. Einem asiatischen, amerikanischen Fabrikat,
so
wo, genau, wo so viel Schrott drin so. Ist, dass die Hälfte klang. Verbrauchen Strom, als gäbe es kein Morgen. Dafür, dass diese Handys auf der ganzen Welt funktionieren, haben wir Raketen in die Luft geschossen, damit wir Satelliten überall produzieren.
Aber das
produzieren.
Habe ich nicht gemeint.
Ich habe gemeint, haben so ein Netflix-Abo und das Sky-Abo, damit sie ihre Rosamund-Pilcher-Sendungen anschauen können. Und dann setzen sie sich daher und sagen, der Elon Musk ist plötzlich das Problem, dass es den Klimawandel gibt. Warum?
Aber
und jetzt bin ich bei dem Punkt, und wenn wir uns die Sendung betrachten, 15 Minuten dauert sie, dann ist jetzt gerade, na, wir sind gerade auf dem Punkt hin, um was es nämlich geht. Es geht darum, mit der Angst etwas zu erzeugen, was im Ende in der Planwirtschaft ändert. Sie wollen die Welt, als Grüne, als Sozialisten, als Linke, Sie wollen die Welt planwirtschaftlich organisieren.
Mach
den Menschen wird in Zukunft vorgeschrieben wie in Deutschland, Heizungsgesetz, wie
warum
Sie heizen,
Sie so
wie Sie schnackseln sollen, wie Sie fressen sollen.
Ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie schnackseln sollen. Aber vielleicht
also ich, Entschuldigung, ich bin länger auf der Welt, ich kann Ihnen noch ein paar Tipps geben, wenn Sie wollen.
Ja, das
lieber nicht.
Ein anderes Format, aber
vielleicht nochmal zurück zu den Fakten. Beginnen wir nochmal bei der internationalen Ebene, dann komme ich sehr gerne auf mein Handy und mein nicht vorhandenes Netflix-Abo. Die erste Frage ist, wo Sie den richtigen Punkt haben, mit der internationalen Ebene, was tun wir da? Und deswegen gibt es ja noch immer internationale Konferenzen. Sie tun immer so, als würde es kein Abkommen geben.
Wohl, mit Diplomatie.
Aber wir haben ein Pariser Klimaabkommen, wo über 180 Staaten gesagt haben, wir wollen die Klimakrise, Verzeihung, eindämmen und 1,5 Grad Erderwärmung maximal zulassen, bis 2 Grad. Gut, das wird es nicht spielen, das wissen wir sind da drüber. Aber wissen Sie, im Gegensatz zu Ihnen bin ich am Verhandlungstisch gesessen bei den letzten Klimakonferenzen mit zum Beispiel Vertretern von China und habe denen relativ klar kommuniziert. Natürlich bin ich geflogen.
Na gut, okay.
Naja, aber Herr Gross, ich
hätte nach Brasilien schwimmen sollen.
Sie hätten ein Barfuß gehen können.
Ja.
Ist überhaupt
das überlege ich mir nächstes Mal. Vielleicht
nein,
können Sie mir auch ein paar Tipps geben. Das wäre super.
Wie
vielleicht
kommen Sie zwischen Brüssel und Wien immer hin und her?
Es gibt auf meiner Website eine Aufschlüsselung davon, wie viele
Kilometer ich fahre. Wann Sie fliegen und wie Sie Zug fahren. Und der Zug fährt mit was im Übrigen?
Schauen Sie. Und das ist genau der
Zug fährt entweder mit Diesel oder mit
aber
Strom.
Herr Gross,
in Frankreich mit Atomstrom. Guter
aber,
gute Frau.
Aber gute Frau.
Herr Gross,
danke schön.
Herr Gross, wir wollen aber schon festhalten, dass Mobilität ein notwendiges Übel unserer Zeit ist, auf das wir alle zurückgreifen. Es geht
ja, aber deswegen lasse ich mir ja dann nicht von den Grünen meine Mobilität
Frau
verbieten.
Frau Schilling versucht hier unnötige...
Diese Verbotsparteigeschichte ist sowieso der nächste Spaß. Aber vielleicht zu der ersten Geschichte. Es interessiert mich nicht, ob irgendjemand im Sommer in den Urlaub fliegt oder nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir auch nicht darum, ob irgendjemand ein Handy hat oder nicht. Weil, sind wir ehrlich, in Zeiten wie diesen braucht man, wenn man versucht zu kommunizieren und Politik zu machen und einer von meinen Teilen meines Jobs ist, zu versuchen, das, was ich da in Brüssel mache, transparent und offen zu machen, sodass Leute meine Arbeit verfolgen können. Das wird schwer gehen, wenn ich eine Brieftaube schicke. Da bräuchte ich ganz schön
Sie
viele Brieftauben.
Nein, es ist auch nicht, also es geht jetzt auch nicht um den. Nein, es geht jetzt nicht um die Frau Schilling persönlich.
Nein, ich würde gerne. Jedes Mal, wenn ich dazu reden fange, kommen wir zur Schnappatmung.
Nein, wir kommen nicht zur Schnappatmung, aber Sie ziehen die Diskussion ein bisschen in den persönlichen Bereich und das soll es nicht sein, weil wir wollen drüber sprechen. Wir wollen drüber sprechen.
Wir haben vorgestern darüber diskutiert. Wir haben gestern darüber diskutiert, ob es lauter ist, dass man sich politisch gegen die Leihmutterschaft einsetzt und sich dann persönlichen Anspruch nimmt. Und ich sage, ist es jetzt lauter, dass man den Menschen vorschreibt, wie sie fahren sollen, wie sie bauen sollen, wie sie schnackseln sollen, wie sie essen sollen, wie sie schlafen sollen, was sie in Zukunft zu tun haben, dass
wir
sie enteignen.
Auf
und auf der anderen
Punkt,
Seite als Politiker aber selbst diese Privilegien in Anspruch nehmen, die das industrielle Zeitalter mit sich bringt. Nur um das geht es mir.
Naja, aber es geht um die Mobilität. Aber kommen wir vielleicht darauf zurück, wie kann man denn Emissionen vielleicht auch ein bisschen eindämmen? Stichwort zum Beispiel
Elon Verbrenner. Elon Musk pflückt sicher nicht so viel wie die EU-Abgeordneten.
Es war ein Beispiel, welches Sie gebracht hat. Sie müssen auch mal zulassen, dass Sie auch...
Haben Sie gesehen bei der Klimakonferenz in Wien, bei der letzten von der ehemaligen grünen Politikerin Langtaler, wie viele Privatjets in Schwächert gestanden sind? Privatjets, weil der Herr Schwarzenegger sein Hintern nicht in eine normale Linie Maschine einbringen oder beim Pariser Klimaabkommen oder in Dubai.
Aber da sind wir sogar einer Meinung und vielleicht gehen wir noch mal die Punkte durch, weil ich verstehe, was Sie, nein, ich verstehe den Punkt, den Sie sagen, hey, ich bin grüne Politikerin, warum lebe ich nicht perfekt? Und das ist, glaube ich, der Trugschluss, der sehr lange vor sich hergetrieben wurde, dass das eine Konsumentscheidung ist, weil das ist es nicht. Politik bildet den Rahmen von dem, wie wir leben. Und niemand sagt Ihnen, wie Sie fahren sollen oder müssen. Niemand sagt Ihnen, wie Sie bauen müssen. Das, wofür ich mich einsetze, ist zum Beispiel, dass es mehr Wahlfreiheit gibt. Wir waren gerade bei der Mobilität, bleiben wir bei der Mobilität. Das Problem ist jetzt gerade, und beschäftige mich sehr viel mit, wie man in Europa von A nach B kommt, weil ich im Verkehrsausschuss sitze. Und zum Beispiel ist Zugfahren in vielen Strecken 10-fach teurer, erstens, und zweitens schwerer zu buchen. Deswegen gibt es jetzt eine Initiative, die heißt Single Ticketing, wo das Erste, was passieren soll, ist, dass es leichter wird, erstens Zugverbindungen über Ländergrenzen hinweg zu buchen. Und ich möchte auch, dass Züge billiger werden, damit Leute die Wahlfreiheit haben. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen sich entscheiden können, frei entscheiden können, wie sie sich bewegen. Und dasselbe ist zum Beispiel, wenn wir dann reden über Lebensmittel, ob ich ein Bio-Lebensmittel kaufe oder ein anderes, ist ganz frei jede Entscheidung und ich werde das niemals anfassen. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass sich jeder Mensch eine gesunde Ernährung leisten kann, dass jeder Mensch entscheiden kann, wie will ich von A nach B kommen. Und wie gesagt, Fliegen ist subventioniert, sehr viel billiger als Zugfahren. Das wäre eine von den Dingen, die notwendig wäre. Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Wohnungen zu dämmen, macht total Sinn, weil dann sind die Heizkosten niedriger. Das ist das eine. Das zweite ist, im Sommer wird es nicht zu warm. Das sind einfach Dinge, die logisch Sinn machen. Und ich glaube, bei diesen Dingen...
Vernünftig.
Genau, aber um genau diese Maßnahmen geht es mir
ja. Aber jetzt sind wir beim anderen Punkt. Jetzt sind wir nämlich zuerst von der Angstmache hin zur politischen Lösung, Planwirtschaft, zur realen Lösung gekommen. Also, jetzt sind wir genau dort, wo ich vor 21 Minuten hin wollte. Passen wir uns an. Verfallen wir nicht in Angst. Versuchen wir, die Menschen nicht zu erpressen. Schieben wir nicht Angst, Panik und Hysterie. Sondern erkennen wir, dass alle unsere Generationen vor uns unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt waren. Passen wir uns an. Haben Sie vollkommen recht. Ich bin auch für die Entsiegelung von Böden. Natürlich. Ich esse im Übrigen hauptsächlich Bio-Lebensmittel. Warum? Weil ich bei Bauernmärkten einkaufe, wann ich nur Zeit finde. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Sie sehen auch, ich koche gerne und esse im Übrigen auch gerne. Und zwar sehr gesund. Passen wir die Infrastruktur an. Passen wir unsere Architektur, unsere Wohnkultur an. Dämmung. Wie gehen wir mit Klimawandel um, mit Klimageräten um und. Da bin ich derselben Meinung wie Sie. Nur das, was uns beide unterscheidet, ist die große grüne Lesart der vergangenen 20 Jahre. Wir versetzen die Menschen in Angst und Schrecken, um ihnen dann eine sogenannte politische Lösung wie CO2-Abgaben etc. aufzuhäusen, anstatt dass wir den Weg gehen und sagen, Freunde, wir sind der Partner der Menschen. Wir versuchen Landwirtschaft, Infrastruktur, Lebensraum auf neue klimatische Bedingungen vorzubereiten. So, warum? Weil wir ja nicht die Menschheit zurückführen können. Wir können eben nicht 9 Milliarden auf 2 Milliarden zurückführen. Das geht eben nicht. So, und nachdem es nicht geht, werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, was bedeutet einmal der Anstieg, der wahnsinnige Anstieg binnen von 200 Jahren in Wahrheit von 1 Milliarde auf 9 Milliarden, welche Auswirkungen hat das und wie kann der Mensch so verträglich als möglich auf die Umwelt wirken und nicht die Umwelt ausrauben und zerstören. Da sind wir uns komplett einig.
Jetzt haben wir ein paar Punkte gefunden, wir haben wieder den Rückschritt gemacht zur menschengemachten Klimakrise.
Nein, ich habe sie einfach vernünftiger gemacht, in 23 Minuten und 10 Sekunden, ist ja gelungen, oder?
Ich bin so froh, dass Sie das so sehen können und sich stolz auf Sie sein können. Ich glaube, die große Frage, die ich mitnehme, ist, Klimawandelanpassung ist sicher die eine Frage. Das eine, das wir machen müssen. Und da wünsche ich mir, dass die FPÖ, dass die Konservativen sich auch dahinter stellen im Parlament. Wir werden die Abstimmungen sehen, wir werden sicherlich darüber reden, weil bis jetzt haben sie eigentlich immer dagegen gestimmt, gegen all diese Anträge. Aber vielleicht können sie auch die FPÖ ein Stück vernünftiger machen. Das wäre ja großartig.
Wie Sie wissen, bin ich politisch unabhängig.
Das weiß ich, aber ich glaube trotzdem, dass Sie da vielleicht einen Einflussraum haben können. Das Zweite ist, und das ist trotzdem die Frage, niemand hat Angst und niemand hat Panik. Das Spannende ist ja, dass wir ganz viel davon in der Hand haben, wie wir leben wollen. Und wenn ich jetzt heute hier sitze und mit Ihnen diskutiere und sage, okay, wir wollen das besser machen. Wir haben ein Interesse an gesunden Böden, die entsiegelt sind. Wir haben ein Interesse an gesunden Wäldern. Wir haben ein Interesse daran, dass es genug Wasser gibt, dass es gesunde Lebensmittel gibt. Wir haben ein Interesse daran, dass es morgen auch noch eine Zukunft gibt, in der die nächsten Kinder aufwachsen können. Dann werden wir trotzdem Emissionen senken müssen. Und das ist eine Wahrheit, die vielleicht heute noch nicht bei Ihnen ankommt.
Doch, doch.
Aber vielleicht in den nächsten Jahren sind wir dann soweit.
Aber senken nach dem Verursacherprinzip. Daher gehen Sie ins nächste China-Restaurant, machen Sie einen Dolmetsch kurz in Chinesisch, setzen Sie sich vor die verbotene Stadt und dort demonstrieren Sie in Zukunft dafür, dass zum Beispiel der asiatische Raum endlich gesünder, umweltverträglicher produziert. Und uns in Europa
wir könnten
nicht
über die erneuerbaren Energien reden, die China ausbaut. Wir könnten darüber reden, was China macht. Wir könnten darüber reden, dass ich auf Verhandlungstischen mit China sitze und versuche, die europäische Position zu vertragen.
Nehmen Sie Ihre Stäbchen und Ihre Reisschüssel und versuchen Sie, die chinesische kommunistische Partei zu überzeugen. Ich habe da überhaupt kein Problem.
Vielleicht sollten Sie das machen. Sie haben heute schon so viel Überzeugungsarbeit geleistet. Das wäre doch ganz wunderbar. Und ich glaube, mit Stäbchen essen, das kriegen Sie hin.
Ja, vielleicht kriegen Sie es auch noch hin, dass Gerhard Gross einen Baum pflanzt. Das wäre auch eine schöne Geschichte. Heute wird es wohl nichts mehr mit dem persönlichen Hitzeplan. Das Einzige, was ich gegen die Hitze hier herinnen machen kann, ist kurz in die Werbung abgeben. Danke an beide Diskutanten.
Vielen Dank
für die wortstarken Meldungen. Wir kühlen uns mal kurz ab und dann geht's weiter.